Kaum eine Region Schottlands schafft es, um ihre Whiskys einen solchen Hype aufzubauen wie Islay. Gut, man muss auch ehrlich sagen, die haben allen Grund dazu. Denn die Qualität an Whisky, die auf dieser Insel entsteht, die spielt einfach in der obersten Liga der Genussmittel. Also ich habe schon wirklich viele Single Malts der Isle of Islay verkostet. Und höchstens war da mal ein durchschnittlich dabei, aber schlecht war wirklich keiner. Die Frage ist auch eher meistens, ob es ein guter oder gleich ein herausragender Single Malt ist. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Bernie Gaiter vom YouTube-Kanal Whisky Reisen. Bernie kennt die Isle of Islay wie wenige andere. Als Filmproduzent und Dokumentarfilmer kam er in Ecken auf Islay und deren Destillerien, ja, die man als Tourist nicht zu Gesicht bekommt. In dieser Folge verrät er dir einige Dinge über die Whiskys von Islay, von denen die meisten noch nicht gehört haben. Auf einer seiner letzten Reisen nahm Bernie zahlreiches Videomaterial auf von außerhalb der Destillerien und gab tiefe Einblicke in beinahe alle Brennereien der Insel, von Lefroy bis Kilhoman. Diese Dokumentarserie nahm er für unseren neuen Online-Kurs Inside Islay auf. Dieser Kurs zeigt dir jedes Detail der Malt Whiskys von Islay und hilft dir, den Stil jeder einzelnen Brennerei zu entdecken. Inside Islay geht kommenden Dezember online. Möchtest du jetzt schon mehr erfahren, bekommst du das erste Bonusmaterial des Kurses kostenfrei auf www.insideislay.de. Den Link dahin, den findest du auch in den Shownotes dieser Episode. Und nun viel Vergnügen mit der Episode des Whisky-Podcasts von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Bernie, dein erster Berührungspunkt mit Whisky war ja in den USA mit Jack Daniels. Und ja, so vor rund 15 Jahren, da bist du dann mit einem Glas Lefroy und später einer Lagavulin zur Isle of Islay, also Schottland, gekommen. Ich schätze mal, dass du in dieser Zeit dann auch, also dazwischen auch zahlreiche andere schottische Malts probiert hast, also von der Spacer, den Highlands und so weiter. Aber trotzdem bist du ja dann auf Islay hängen geblieben. Also du produzierst dort Filme, berichtest von den Destillerien. Ich meine, es gibt zahlreiche faszinierende Regionen in Schottland. Warum konzentrierst du dich gerade so auf Islay?
Islay ist meines Erachtens schon eine ganz besondere Whisky-Region. Und ich spreche da jetzt noch weniger den Whisky selbst an. Das ist immer Geschmackssache, sondern allein die Tatsache, dass du auf einer Insel, die 30 mal 40 Kilometer groß ist, die du sozusagen in einer Stunde von Norden nach Süden abfahren kannst, wo meines Wissens 5.000, 6.000 Leute wohnen, 9 der bekanntesten und besten Destillerien dieser Welt sind. Das zeichnet Islay schon aus. Dann die geografische Lage, die Schönheit der Lage und diese gewisse Eigenheit mit ihren rauchigen Whiskys. Das macht Islay für mich zu einer der interessantesten Whisky-Regionen.
Wenn wir jetzt mal beim geografischen Punkt bleiben, so von den Inseln ist ja Schottland, oder wenn man so auf die geografische und landschaftliche Schönheit von Schottland immer eingeht, kommt immer relativ schnell die Isle of Skye. Würdest du es ungefähr, so aus deiner Erfahrung her, ungefähr die auf einem Level ansehen? Also dass man sagt, wenn einem die Isle of Skye gefällt, wird man auch begeistert sein von Islay?
Ich war auf der Isle of Skye, also ich habe da Talisker natürlich auch schon besucht und bin die ganze Insel abgefahren. Muss dazu sagen, hatte mit dem Wetter nicht so Glück. Da hat es also wirklich geregnet. Ich bin eigentlich unter einer regenfreien Wolke sozusagen um die ganze Insel gefahren. Also ein bisschen Glück hatten wir. Skye ist eine wunderschöne Insel, gar keine Frage für mich. Aber wenn Islay 10 von 10 hat, dann hat die Isle of Skye 7 oder 8 von 10. Also,
oh, okay. Aber gut, wirklich, das ist eine Hausnummer.
Islay ist einfach unabhängig von der ganzen Whisky-Geschichte, du musst Islay mal gesehen haben. Wenn sich Islay dir präsentiert in schönem Wetter, das vergisst du nicht. Die Isle of Skye hat natürlich mit Poultry diesen Hauptort, den man kennt, mit diesen farbigen Häusern am Meer unten und Schlössern und klassische Highland-Landschaften natürlich einiges zu bieten. Und wahrscheinlich waren Isle of Skye-Fans jetzt mich lünchen. Aber trotzdem, für mich persönlich ist Islay einer der schönsten Plätze auf der ganzen Welt und ich bin wirklich schon viel rumgekommen.
Okay. Welche Destillerie, weil du hast jetzt gerade verschiedene Destillerien angesprochen, welche fasziniert dich dort auf Islay am meisten?
Also Faszination jetzt nicht gleichzusetzen mit dem Produkt, das sie machen, weil die sind einfach alle fantastisch. Faszinieren tun mich, ich kann dir meine Top 3 nennen. Ich tue mich wirklich schwer, einen Favoriten zu nennen. Wenn es einen Favoriten gäbe, wäre es Kilhoman. Einfach aus dem Grund, dass die Whisky produzieren, wie man es einfach jahrhundertelang gemacht hat. Also vom Aussehen am Feld bis zum, ich klebe das Etikett drauf. Und das merkst du bei ihnen einfach. Da steckt so viel Liebe und so viel Emotion drinnen. Plus meine persönlichen Erlebnisse mit Kilhoman. Ich durfte Anthony Wills kennenlernen. Ich war ganz am Anfang, die haben gerade aufgemacht gehabt, zufällig dort. Und habe den kennengelernt. Und deswegen Kilhoman. Wenn es einen Favorit gäbe, dann den. Mindestens an zweiter Stelle wäre Bruichladdich.
Gut, die gehen ja fast in dieselbe Schiene. Also wenn du sagst mit Aussehen und so nach der ursprünglichen Art der Produktion, da geht der Bruichladdich auch sehr in die Richtung.
Wahrscheinlich.
Also, die kennt also teilweise eine Handvoll Farmer, die sie beliefern lassen.
Wahrscheinlich genau deswegen. Du hast ja schon mehrere Episoden über Bruichladdich gemacht, die ich natürlich angehört habe. Ich habe, glaube die letzte oder vorletzte Episode auf meinem YouTube-Kanal ging es auch um Bruichladdich. Und was bei mir für die Faszination dazukommt, ist natürlich die Art und Weise, wie du empfangen wirst. Bei Kilhoman, die sind privat, da ist es relativ einfach, die sind sehr freundlich, das sind Menschen wie ich und du. Bei Bruichladdich, die gehören ja doch eigentlich einem großen Konzern, war ich eigentlich überrascht, wie offen und lässig und nett die waren. Und wahnsinnig innovativ natürlich. Ich finde das so spannend, dass die eben das Augenmerk auf den Rohbrand legen. Und optisch der Wahnsinn. Die haben überall diese türkise Farbe auf den Maschinen. Du hast es eh gesehen in dem Trailer, den wir gemacht haben. Ja. Also fantastische. Die uralten Maschinen, liebevoll restauriert. Das ist eine ganz... Bruichladdich ist halt im Gegensatz zu Kilhoman sehr alt und das siehst du auch.
Ja klar, Bruichladdich 1881 und Kilhoman 2005,
richtig.
Also liegen schon ein paar Jährchen
richtig,
dazwischen.
Ja, richtig.
Und die dritte, die du noch gemeint hast?
Die dritte wäre Volcalila, weil...
Völliges Gegenteil.
Vollkommenes Gegenteil, ja. Bei Kalila hat mich irgendwie fast... Also erstens mag ich den Whisky. Die haben ja bis vor wenigen Jahren, kannst du sagen, eigentlich überhaupt keinen Single Malt produziert, sondern nur für die Blended-Industrie. Ich glaube, ein großer Teil geht in Johnny Walker auf, wenn ich nicht ganz falsch liege.
Ja, genau. Das
ist glaube ich, immer noch so, ja. Und die sind dann doch mit einem Whisky auf den Markt gekommen, der sich gewaschen hat. Und die Lage von Kalila finde ich auch so genial. Da direkt am Sound of Isla, an dieser Wasserstraße zwischen Jura und Isla. Da kannst du praktisch von Isla einen Stein nach Jura werfen, wenn du gut bist. Und genau da sitzen die. Und das war schon ein Erlebnis, auch wenn sie mit Filmen ziemlich doof waren.
Inwiefern? Gut, das ist glaube ich, die hochindustrialisierteste Brennerei auf Isla, aber wieso meinst du doof im Hinblick auf Filme?
Ja, also Nummer eins hast du recht, ja, das ist mit Abstand die größte, glaube ich. Also im Vergleich zu Kilhoman, ich glaube, Kilhoman produziert
ja, im Vergleich zu allen.
Im Vergleich zu allen. Ich habe mal recherchiert, dass Kilhoman in einem Jahr weniger produziert als Kalila in einer Woche, dass man
das kann gut
Überstellung hat. Und die gehören Diageo, soviel ich weiß. Und ich war am gleichen Tag bei Lagavulin, die auch Diageo gehören. Und die Leute arbeiten ja teilweise Vormittag bei Lagavulin und Nachmittag bei Kalila. Und Lagavulin war relativ cool. Und in Kalila sagen dir die schon beim Eingang, kein Filmen, kein Fotografieren, kein gar nichts. Am besten solltest du die Augen zumachen. Also die waren sehr restrikt. Aufgrund der Explosionsgefahr.
Klingt ein bisschen fadenscheinig.
Man liest ja ständig davon, dass irgendwelche Whisky-Destillerien in die Luft geflogen sind.
Ja, in die Luft gehen, genau. Nee, ich glaube, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, das liegt auch ein bisschen daran, dass die meisten Isla-Destillerien auch sehr also mit der schottischen, mit der Isla-Romantik spielen, mit der Whisky-Romantik. Und aufgrund dessen, dass Kalila halt wirklich so ein Produktionspferd ist, also die wirklich auf Masse ausgelegt sind, dass man dort halt einfach gemerkt hat, man muss jetzt auch Destillerieführungen anbieten, die Leute wollen das, also müssen wir dementsprechend auch was anbieten, aber eigentlich sind wir gar nicht darauf ausgelegt, da haben wir eigentlich, sollen wir die Leute eigentlich eher zu Lagavulin schicken. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr halt jetzt auf diesen Zug mit Destillerieführungen, mit dieser ganzen Romantik aufspringen wollten, aber haben vielleicht, denken sie sich, ja gut, aber eigentlich ist Kalida dafür gar nicht ausgelegt, dann versuchen wir mal wenigstens Filme und Fotos zu vermeiden. Mhm. Aber gut, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
Ich würde mich wundern, weil Kalila eigentlich einen der spektakulärsten Brennräume hat, die ich je gesehen habe. Du hast ja diese Komplettverglasung hin zum Sound of Isla, wo du gegenüber diese Pubs of Jura, also diese zwei Berge da im Hintergrund siehst. Also die könnten schon was herzeigen. Und auch die Größe, die alten Gebäude, die restaurieren sie, glaube ich, im Moment ziemlich, ziemlich massiv. Aber die hätten schon was zu zeigen. Also so ist es nicht. Und dass sie da so restrikt sind, ich habe noch nie eine andere Destillerie erlebt, die also nicht mal fotografieren erlaubt. Du musstest in den Gang rausgehen, dass du bei der Tür rein fotografieren darfst. Also das war schon schräg.
Okay. Das wundert mich wirklich, weil die wirklich mit dieser Glasfront wirklich unglaublich schöne Panoramaaufnahmen möglich machen könnten. Und bei den ganzen Whiskys, die du jetzt erwähnt hast, du hattest ja Kilhoman, du hattest
Lagavulin,
du hattest Kalila und du hattest Bruichladdich. Ah, ja. Da merkt man jetzt schon wirklich so den Rauchunterschied. Mhm. Und man muss schon sagen, wenn man jetzt auf diese, wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel Bruichladdich oder noch mehr Bunahavan ansehe, dann ist ja dort einer der Schwerpunkte Whisky ohne markante Raucharomen. Ist dieser, ich nenne es jetzt mal Anti-Trend-Whisky, nicht eher kontraproduktiv für den Erfolg von Isla Whisky? Denn steht ja der Vorwurf dann im Raum, dass es den typischen Isla-Stil verwässert. Du hast ja selber gesagt, also du hast ja die verschiedenen Rauchstile, aber verwässern dann nicht so ein bisschen die Whiskys von Isla ohne Rauch so den Stil der Insel?
Mhm. Ich finde es schade, dass Isla sehr oft auf einfach rauchigen Whisky reduziert wird. Denn Rauch hat erstens verschiedenste Facetten, wie ich ja von dir auch gelernt habe, letztendlich. Und Rauch kann also auch gewisse Komponenten verdecken. Wenn du jetzt einen sehr jungen Whisky hast, gerade bei diesen New-Age-Statement-Sachen, dann kann Rauch halt diesen metallischen Geschmack ein bisschen überdecken. Deswegen würde man meines Erachtens Isla Unrecht tun, wenn man sie nur sagt, ja, Isla sind rauchige Whiskys, sondern die produzieren ganz hervorragende Whiskys. Gerade Bunahavan ist auch ein ganz großer Favorit von mir. Kalila hat ja auch mehrere Schienen, genauso wie Kilhoman. Und ich finde gerade die Whiskys interessant, die eine Nuance von Rauch bringen und nicht so in your face. Da habe ich immer das Gefühl, der Whisky hat was zu verstecken.
Gut, aber Kilhoman ist jetzt auch eher, die anderen beiden verstehe ich, Kalila, Bruichladdich, hast du verschiedene Kategorien, aber Kilhoman ist ja auch eher eine Brennerei, die so richtig in die Vollen geht, was Raucharoma angeht.
Ja, nicht nur. Also ich finde, der Loch Gaum ist so die Nebelgranate. Einer meiner Lieblingswhiskys, muss ich dazu sagen, weil ich finde, das ist sehr gelungen, diese Balance zwischen Rauch und anderen Geschmacksstoffen. Aber der 100% Isla zum Beispiel oder diese Madeira-Fasslagerungen oder der Senec, die sind jetzt nicht so intensiv vom Rauch her, wie ein Lagavulin zum Beispiel anmutet.
Ja, klar, natürlich. Wobei, ich muss jetzt so sagen, den Makir Bay zum Beispiel von Kilhoman, da ist, man merkt, dass der intensiv rauchig ist, aber trotzdem lässt er noch den anderen Aromen sehr viel Freiraum und das, obwohl es ein wirklich junger Whisky ist. Also den finde ich, haben sie wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Und ja, ich muss auch noch sagen, die verschiedenen Destillerien noch jetzt, die du vorhin erwähnt hast mit Bruichladdich. Also Bruichladdich finde ich auch so persönlich so das Paradebeispiel, dass von Isla wirklich unglaublich gute Whiskys kommen, die überhaupt keine Torfnote haben. Das beste Beispiel, was mir jetzt da zum Beispiel einfällt, ist der Black Art von Bruichladdich. Also der setzt wirklich Maßstäbe. Gut, muss man natürlich sagen, das Ding kostet fast 300 Euro, aber das ist wirklich ein unglaublich guter Whisky, der zeigt, wie vielseitig diese Insel ist.
Ja, also gerade bei Bruichladdich, die hatten ja auch lange das Problem, dass die einen sehr indifferenten Bestand hatten, aufgrund, dass die Vorbesitzer das halt irgendwie alles brach liegen haben lassen oder nur einzelne Fässer rausgeräumt haben. Und mittlerweile haben die sind sehr breit aufgestellt. Also die haben ja wirklich von, wie du sagst, von 0 ppm bis, keine Ahnung, 4000 beim Octomore oder 350 oder was sie halt angeben, die ganze Bandbreite. Und jeder, wirklich jeder ihrer Whiskys ist gut. Es gibt von Bruichladdich, habe ich noch keinen Whisky getrunken, der mir nicht geschmeckt hat, muss ich wirklich sagen.
Das stimmt. Also gut, ich muss schon sagen, es gibt so Unterschiede, wo ich sage, der schmeckt mir jetzt weniger gut, der schmeckt mir sehr gut, aber trotzdem alles auf einem sehr, sehr hohen Qualitätsniveau. Und warum denkst du, hat Islay Whisky so dermaßen viele Fans? Ich meine, in Deutschland ist Islay wirklich einer der Zugpferde im Bereich Single Malt Scotch Whisky.
Ja, absolut. Das ist eine gute Frage. Ja. Ich denke, dass es natürlich eine gewisse Wiedererkennbarkeit gibt durch diese Rauchnote. Und also mir ist so gegangen als Anfänger, als ich das erste Mal Laphroaig oder Lagavulin probiert habe, das ist halt etwas, das kannst du dir sofort merken. Und da hast du sofort Bezug dazu. Und dann kannst du mal behaupten, ich kenne einen Whisky. Das denke ich, was sicher die breite Masse ausmacht. Und diese Rauchnote, die meisten der Whisky-Fans mögen sie, gibt auch welche, die es überhaupt nicht mögen, aber die meisten, die ich kenne, schätzen Rauch, eine leichte Rauchnote im Whisky. Und deswegen wahrscheinlich ist der Wiedererkennungswert und du kriegst sie auch überall. Du kriegst ihn in einem Sparmarkt, kriegst du einen Laphroaig zu kaufen. Also die sind auch entsprechend verbreitet.
Aber ich fand den einen Punkt, den du gerade gesagt hast, ziemlich gut, dass du Leute hast im Freundeskreis, die es mögen und Leute wiederum, die es nicht mögen. Ich persönlich glaube, dass das einer der entscheidenden Punkte ist, dass die Leute sich wirklich zu so einer Gruppe zugehörig fühlen. Weil ich glaube, nichts ist besser, als wenn du dich wirklich einer Gruppe zugehörig fühlst und sagst, das ist unser Bereich, das schmeckt uns und es hat einen Wiedererkennungswert, so wie du sagst. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, mit dem, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Artback war oder ob das Laphroaig war, eine von beiden Destillerien hat ja auch damit gespielt, dass es wirklich so, den einen gefällt es, den anderen gefällt es nicht. Die haben wirklich auch so mit dem Klischee gespielt.
Guter Punkt, ja. Habe ich so noch nicht gesehen, aber da wirst du recht haben. Und was dazu kommt, also die in Islay wissen sich meines Erachtens besser zu vermarkten, als das so manch anderer größere weiß. Also du kriegst einfach, die Logos sind super lässig, die ganze Aufmachung, ein Outback-T-Shirt, das schaut einfach cool aus. Und so ein Logo wie Glenfiddich oder Nika oder sowas, da ist nicht viel, dass es hergibt. Also ich sage immer, Outbacks sind die Jack Daniels der Scotch-Industrie.
Mit allen Vor- und allen Nachteilen.
Mit allen Vor- und allen Nachteilen, ja. Allerdings, ja.
Aber wenn wir jetzt mal beim Thema Rauch bleiben, picken wir uns mal drei der stärksten, ja, ich nenne es jetzt mal Raucher raus. Also Laphroaig, Artback und klar, der allerrauchigste vom PPM-Gehalt her, Octomore. Wenn du die jetzt im Glas vor dir hättest, wie würdest du die anhand ihres Rauches unterscheiden?
Auch da habe ich viel von dir gelernt. Ich glaube, der einfachste zu erkennen wäre der Octomore einfach aufgrund des massiven Rauchs. Wie viel jetzt von diesen 350 ppm effektiv nach der Destillation ankommen, sei dahingestellt, aber ich denke schon, dass der Octomore einfach der massiv rauchigste Whisky von allen drei ist. Und Laphroaig und Artback war, glaube ich, der dritte, oder?
Genau, Laphroaig
und Artback. Laphroaig und Artback kennst du eigentlich gut aufgrund des Geschmacks heraus, weil Laphroaig eben diese medizinische Note im Rauch hat, während Artback dann doch eher so diese Lagerfeuer-Qualität hat. Da habe ich auf Eifer Spirits sehr vor kurzem gelernt, dass das Cresol, dafür zuständig ist bei Laphroaig, dass diesen exquisiten oder speziellen Geschmack hervorbringt.
Ja, das ist auch wirklich was ich sehr interessant finde, dass du halt bei Islay Whiskys, auch wenn es im ersten Moment so erscheint, es ist halt Rauch, du bist vom Rauch erschlagen, dass du trotzdem wirklich so ganz, ganz, ganz viele Nuancen unterscheiden kannst. Wie du jetzt gesagt hast, Laphroaig medizinisch und Outback, so ein bisschen Lagerfeuer. Und weil, wir hatten ja gerade Octomore, ist ja eine Marke, ist ja keine eigenständige Destillerie, sondern eine Marke von Bruichladdich. Also eine von drei. Und ja, da gibt es Bruichladdich selbst, dann gibt es Port Charlie und dann gibt es Octomore. Und der deutlichste Unterschied zwischen den drei ist ja, du hast es ja auch gerade erwähnt, der Rauchgehalt. Also Bruichladdich kaum bis gar nicht rauchig. Ich glaube, müsst jetzt lügen oder nachschauen. Ich glaube, deren Malz hat einen PPM-Gehalt von 3 bis 4, was sich ja dann fast komplett verflüchtigt während der Fermentation schon. Und Port Charlotte ist dann stark geraucht und Octomore als Rekordhalter in Sachen Rauchgehalt. Also die Destillerie Bruichladdich ist ja damit auch die einzige Brennerei auf Islay, die wirklich eine solch klare Trennung und da noch dreifach vornimmt. Führt das in deinen Augen nicht vielleicht nur zur Unübersichtlichkeit oder ist es eher eine Bereicherung für Islay-Fans, da man auf tiefere Einblicke in den Whisky-Stil von Islay bekommt?
Da würde ich jetzt eher Zweiteres bestätigen, weil gerade Bruichladdich das eben so interessant macht. Du hast im Prinzip dreimal mehr oder weniger den gleichen Rohbrand und melkst den Unterschied, den der Rauch an diesem Rohbrand vornimmt. Klar, die unterscheiden sich von den Getreidesorten und hin und her, aber der massive Unterschied, wie du gesagt hast, ist der Rauch. Und gerade das finde ich ja interessant, dass du eben verschiedene Nuancen in der gleichen Marke erkennen kannst. Und gerade bei Bruichladdich zieht sich ja der Hausstil ganz hervorragend durch ihre Produkte alle durch. Und wenn du jetzt drei verschiedene, also Port Charlotte und Octomore und den Classic Lady zum Beispiel verkostest, dann kannst du da sehr gut die verschiedenen Macharten heraus extrahieren. Und das macht es spannend, finde ich. Und Vielseitigkeit ist immer gut.
Ich habe jetzt gerade hier ein Octomore Samples neben mir stehen, da, wenn ich jetzt immer so aufs Label schaue, der niedrigste hat 139,6 ppm, dann 194 und der letzte 208. Das sind welche aus der aktuellen Serie. Und ich glaube, das ist ja so der Rekord von Octomore, der liegt irgendwo so bei über 300. Mhm. Und ich muss sagen, das sind echt Wahnsinnswerte. Aber trotzdem muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass Octomore trotz seines gemessenen Gehalts an Rauchmolekülen, also Nase und Mund, eher jetzt ja fast vergleichsweise zurückhaltend ist, also nicht diese brutale Masse, die man erwarten würde. Klar, ich meine, das Ding haut die Rauchfahnen noch und noch um die Nase, aber der Rauchcharakter ist doch eher trocken und zurückhaltender. Also ich muss sagen, zum Beispiel bei Laphroaig oder Outback, finde ich, ist es im Glas so im ersten Moment deutlich brutaler. Und ja, es ist schwierig zu beschreiben, aber den Rauch finde ich da ein bisschen bei den anderen beiden, also Laphroaig und Outback, fast ein bisschen feuchter und kompakter. Also nicht besser oder schlechter, aber anders. Und Laphroaig und Bowmore zum Beispiel, die melzen und torfen ja einen Teil ihrer Gerste selbst. Konntest du da mal bei deinen Besichtigungen zuschauen, als die Torfballen in den Kiln, also den Darofen geschoben haben und dann so die Rauchschwaden über die Gerste gezogen sind?
Ja, in der Tat, ja, das durfte ich. Ich glaube, Kilhoman und Bruichladdich machen das auch zumindest teilweise selbst. Ich durfte bei Kilhoman zuschauen und am allercoolsten war es bei Bowmore. Da kommt auch in einem meiner Vlogs vor, ich glaube im Teil 4, da war eine Mitarbeiterin, die also sehr, ihr Herz schlug für Bowmore, das hast du gemerkt. Also die war wirklich mit Leib und Seele ein Bowmore-Anhänger.
Ja, das ist das Schönste, was die bei einem Garten
richtig,
passieren
kann. Richtig, ja, also mit Herz und Seele hat die, ihre Augen haben geleuchtet, als sie uns den Melzboden gezeigt hat. Und die war zuerst nicht so begeistert davon, dass ich filme, hat dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe und mich also schon ausgekannt habe mit Bowmore. Und dann hat sie die Gruppe in einen Raum geschickt, weiß nicht, was drinnen war, und mir zugezwinkert und gesagt, geh mal da die Stiegen rauf, da oben ist unser Kiln, der ist im Moment in Betrieb, da kannst du bestimmt eine tolle Aufnahme machen. Und dann bin ich wirklich bei Bowmore im Kiln durch das Getreide gelatscht mit meiner mit meiner Kamera und konnte mein Glück kaum fassen. Das hat schon was.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. So, das kriegt man, das ist, glaube ich, nicht Standard.
Nein, ganz und gar nicht. Also gerade bei Beaumont ist, glaube ich, Suntory. Und also auch einer der ganz Großen. Und das war schon eher ungewöhnlich. Ja.
Und ich hatte am Anfang der Episode schon angesprochen, dass du auf Isla auch Videos, und das hast du selber nochmal gesagt, also Videos und Dokumentarvideos drehst. Also du bist ja Medienproduzent. Und für unseren neuen Online-Kurs Inside Isla, da hast du ja zu den ganzen Destillerien Drohnenaufnahmen und Aufnahmen vom Innern der Destillerien gemacht. Wie gehst du da jetzt so vor? Also wenn du mit solchen Aufnahmen beginnst, stellst du dich da einfach neben die Destillerie, lässt die Drohne steigen und schaust mal, was am Ende rauskommt? Oder gehst du da davon mit einer konkreten Strategie ran?
Ich habe einen YouTube-Kanal, der nennt sich Whisky Reisen, wo es eben genau um die Sachen geht. Wir wollen effektiv dem Whisky, den du gerade genießt, eine Heimat geben, dass du halt siehst, wo der herkommt. Und das beinhaltet natürlich schon eine intensive Vorbereitung auf das Ganze. Also ich schaue mir im Internet natürlich zuerst Fotos an, wie liegt das ganze Ding. Ich schaue es mir auf Google Earth an, ich lese die Geschichte, recherchiere auf verschiedenen Quellen. Letztendlich dann ist es aber wirklich so, wie du sagst, du bist vor Ort, du weißt nicht, wie cool werden sie mit Filmen sein und du weißt nicht, wie das Wetter sein wird und du weißt nicht, wo du mit der Drohne starten kannst. Also du musst schon flexibel sein. Und gerade auf Isla haben wir unglaubliches Glück mit dem Wetter gehabt. Hast du ja gesehen in den Aufnahmen. Wir hatten 4 Sonnentage hintereinander. Ich bin mit einem Sonnenbrand von Isla nach Hause gekommen, was also eher eine Seltenheit ist. Und du musst dir halt eine gute Zeit aussuchen. Also ich bin meistens in aller Herrgottsfrüh vor Ort gewesen. Und den Rest, was die Drohne betrifft, den musst du dir wirklich vor Ort halt anschauen. Von wo zeigt sich die Destillerie gut? Klar, wenn sie am Meer liegt, am besten vom Meer. Wo fliegst du? Wo fliegst du, dass du niemanden gefährdest? Und so weiter und so fort.
Und was waren so die Aufnahmen auf Isla, bei denen du dir dachtest, boah, Wahnsinn, das ist jetzt richtig genial geworden?
Also der beste Tag war der letzte Tag, als wir diese Isla-Aufnahmen gemacht haben, die du auch bekommen hast. Da bin ich um 5 in der Früh aufgestanden, so wie jeden Tag. Also die Whisky-Reisen, die schauen recht lustig aus wahrscheinlich, aber das ist wirklich sehr anstrengend. Also du stehst um 5 in der Früh auf und gehst weit nach Mitternacht ins Bett, wenn deine Akkus geladen sind und deine Daten überspielt. Und ich bin in der Früh aufgestanden und das komplette Loch Gorm, an dem wir gewohnt haben, war in Nebel gehüllt. Und ich habe schon gesehen, das wird gut. Und ich habe an diesem Tag geplant gehabt, dass ich bei Bruichladdich fliege und bei Kilhomin fliege und dann nach Hause fahre und meine Kollegen aufwecke. Und du siehst es eh an den Aufnahmen bei Bruichladdich, das war der Wahnsinn. Da ist die Sonne über dem Meer aufgegangen und der Nebel zieht über den Hang runter. Und danach bei Kilhomin ähnlich, da war also noch, du siehst noch den Nebel im ganzen Land und das waren wirklich, wirklich schöne Aufnahmen.
Okay, das klingt super und das ist schon mal ein bisschen so Hintergrundinfos zu den Videos von Inside Isla zu bekommen. Das ist echt interessant. Und wenn du jetzt die Videos für Inside Isla gemacht hast, da warst du auch einige Zeit logisch auf Isla. Also du musstest da irgendwo übernachten und das Ganze organisieren. Wie gehst du da im Vorfeld deiner Reisen ran? Also wo kommst du da unter?
Also auf Isla habe ich den Vorteil gehabt, wo wir das gefilmt haben, kannte ich Isla schon. Ich war also vorher schon dort. Und Isla ist relativ einfach, weil, wie gesagt, sehr klein. Das heißt, du hast 2 Möglichkeiten. A, du kommst mit dem Flugzeug. Da kannst du also direkt von Glasgow oder von Edinburgh hinfliegen. Oder du machst es so wie ich. Du fährst mit dem Auto und nimmst die Fähre. Dann bist du mobil. Wo du dann wohnst, ist auf Isla im Prinzip vollkommen egal, weil du längstens eine Stunde fährst, dann bist du definitiv bei der Destillerie deiner Wünsche angelangt. So gesehen egal. Was vielleicht für den einen oder anderen, der das vorhat, interessant ist, es gibt Leute dort, die so eine Art Taxi-Service bieten, also bei denen übernachtest du und die fahren dich dann in der Früh zu den Kilgallen-Destillerien, dann machst du deine Führungen und dann holt dich der wieder ab, was meistens sehr vernünftig ist, weil du halt im Abspann der Führung dann doch meistens 1 bis 5 Whiskys zu Kosten kriegst, je nachdem, was du gebucht hast. Und die erste Führung, die wir gehabt haben, war dann schon um 8:30 oder 9 in der Früh. Da ist es dann schon besser, wenn du Nachmittag nicht mehr mit dem Auto fährst.
Klar, für die ist es natürlich auch wirtschaftlich und klug gedacht, aber ich muss auch sagen, ja, müssen sie ja theoretisch nicht tun, wenn du da übernachtest. Also schon eine, würde ich fast sagen, nette Geste. Und ja, ich muss auch wirklich sagen, jedes Mal, wenn wir in Schottland, also egal wo waren, habe ich von Schotten so 2 Eindrücke bekommen. Also wirklich jedes Mal. Die waren zum einen immer extrem gastfreundlich und unglaublich schwarz. Also das war immer klasse. Und ich habe auch wirklich jedes Mal das Gefühl, dass dir dort alle helfen wollen. Also wirklich, also jetzt nicht so auf so eine plumpe Weise, sondern wirklich auf, die haben dann auf dich als Freund gewartet. Also den Eindruck hatte ich irgendwie immer. Als ich jetzt zum Beispiel mal das erste Mal in Schottland war, da bin ich mit einem Freund mit dem Auto gefahren und wir kannten nicht den richtigen Weg. Also sind wir links reingefahren, haben den älteren Herrn gefragt, wo es lang geht. Und der ist auch sofort hergekommen und hat sofort angefangen zu reden und zu gestikulieren. Ja, ich habe nur wirklich überhaupt kein Wort verstanden. Das war so eine Wahnsinnsmischung, so aus Englisch und Gälisch. Also das war wirklich der Wahnsinn. Und in einer Geschwindigkeit, ich wollte da nicht unhöflich sein, habe mich bedankt und dann sind wir losgefahren, halt in die völlig falsche Richtung. Wie schätzen du die Mentalität in Schottland und vor allem auf Islay ein? Gibt es da Unterschiede, also Festland und Islay?
Also kann ich 1:1 so bestätigen zum Ersten. Die Schotten sind unglaublich nette Leute mit einem unfassbar harten Akzent. Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, also Englisch ist meine, wie eine Muttersprache für mich. Ich habe auch lange in den Vereinigten Staaten gewohnt. Und trotzdem hatte ich so meine Schwierigkeiten. Du gewöhnst dich dann schon an diese raffe Aussprache, die sie haben. Aber sie sind wahnsinnig freundlich, wahnsinnig hilfsbereit und wahnsinnig nationalistisch. Also die lieben Schottland und im Gegensatz zu England. Und auf Islay würde ich sagen, gibt es wirklich noch mal eine kleine Stufe nach oben. Das beginnt damit, wenn du mit dem Auto auf Islay unterwegs bist, dass dich jeder mit Handzeichen grüßt. Was mir jetzt wieder sehr nahe liegt, weil ich komme ja vom Lande, ich wohne in Tirol, in einem Dorf, das gleich viele Einwohner hat wie ganz Islay. Und bei uns ist das also auch noch so, man kennt sich und grüßt sich. Und auf Islay ist das so. Die grüßen und lassen dich vorbei. Sie haben auch überall Schilder aufgestellt, wo sie sagen, wenn du es nicht eilig hast, dann lass doch den Einheimischen vorbeifahren, der hat es vielleicht eilig. Und genauso geht Schild, läuft das Ganze halt irgendwie ab. Und ich habe damals bei einem richtigen Insulaner gewohnt, als ich das erste Mal auf Islay gewesen bin, namens Jim. Und der Mann war eine Legende. Also den habe ich wirklich sehr ins Herz geschlossen, den Kerl.
Okay, weil du vorhin noch sagtest, nationalistisch, ich würde fast sagen, eher so, auch wenn sie extrem Nationalstolz haben, also das merkt man an allen Ecken und Enden, sind sie aber trotzdem sehr, finde ich, sehr offen und freundlich, ja, Fremden und in unserem Fall dann Ausländern gegenüber. Also die wird immer herzlich begrüßt, ob man jetzt Schotte ist oder nicht. Also den Eindruck hatte ich
absolut. Also die geben dir ihr letztes Hemd und öffnen dir ihr Haus. Also das ist, ich kenne solche, die Freundlichkeit aus den USA, die Menschen dort, also nicht zu verwechseln mit ihrer Politik, sind auch sehr freundlich und sehr offen und sehr cool im Vergleich zu uns oft sehr reservierten Deutschsprachigen, sage ich jetzt mal. Das ist in Österreich nicht anders als in Deutschland. Und da sind die schon der krasse Gegensatz. Also die helfen und freuen, die geben dir wirklich das Gefühl, wie du gesagt hast, sie freuen sich, dass du jetzt gerade da bist.
Ja, definitiv. Bernie, zum Schluss hätte ich noch ein paar Fragen an dich, die du spontan beantworten sollst. Also ich stell dir eine Frage und du plapperst einfach los, das Erste, was dir dazu einfällt. Okay. Nenn mal den Islay Whisky, den jeder probiert haben muss.
Lagavulin 16.
Okay, Warum gerade der? Mal abgesehen davon, dass er überall verfügbar ist.
Also das Punkt eins, ja. Ich denke, wenn du Whisky-Fan bist oder dich für Whisky interessierst, trink einen Lagavulin in 16 und danach weißt du, ob Whisky was ist für dich oder nicht. Behaupte ich jetzt mal so.
Okay.
Das ist einfach ein...
Also Whisky, Malt Whisky generell oder Islay Whisky?
Ja, ich hätte schon fast gesagt Whisky prinzipiell. Ich meine, klar, der ist rauchig. Wenn der Rauch nicht schmeckt, dann versäumst du vielleicht den Rest. Aber für mich war für mich der Einstieg in die Scotch-Welt und Lagavulin in 16 ist für mich eigentlich der Scotch. Wie die meisten Leute an Jack Daniels denken, wenn sie Whisky hören, wenn ich Scotch-Whisky höre, denke ich sofort an Lagavulin in 16 deswegen wahrscheinlich.
Okay, nächste Frage. Welche Destillerie bietet die beste Führung an?
Bruichladdich, würde ich sagen.
Okay.
Die waren wirklich cool. Also ist vielleicht nicht ganz fair, weil ich dort noch eine Masterclass gebucht habe, die mich umgehaut hat. Die hat in ihrem Lagerhaus stattgefunden. Auf meinem YouTube-Kanal sieht man Bilder dazu. Das war nicht zu glauben. Aber Bruichladdich waren bis jetzt die freundlichsten und offensten und lässigsten.
Okay. Die schönste Destillerie von außen, also Gebäude und Umgebung.
Weltweit oder reden wir von Islay noch?
Nur von Islay.
Nur von Islay Outback. Relativ klar. Outback, schau dir die Bilder an, die siehst du eh auf Inside Islay, schaut sie auf meinem Kanal an. Outback ist eine Augenweide. Wirklich wahr.
Okay, es ist, glaube ich, auch auf, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist, glaube ich, auch auf Islay die einzige, die ihre alte Brennblase auf dem Campus in der Mitte des Hofes stehen hat, oder?
Das stimmt, ja, das stimmt. Also ich wusste jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gewusst, ob das aus Showzwecken ist oder woher die stammt.
Das ist die alte Ausgangsstätte.
Ist das so, oder? Okay, das stimmt, die steht am Hof, ja. Und das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, ja, aber die ganzen Gebäude und die Lage ist unfassbar, wirklich.
Okay, die schönste Destillerie von innen.
Von innen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Da würde ich auch Bruichladdich sagen. Die ist wirklich so liebevoll restauriert worden und du siehst halt die ganzen alten Geräte, also diese Bobby Mill und alles, was sie da haben, das kann was. Das hat mich sehr beeindruckt.
Okay, was fällt dir spontan als erstes zu Lafroy ein?
Cresol, seit ich deinen Podcast gehört habe. Das Lafroy ist natürlich auch einer der Klassiker. Und was ich Lafroy zugute halten muss, sind zwei Dinge. Erstens, Preis-Leistung ist unglaublich bei diesem Whisky.
Das stimmt.
Und zweitens, den kennst du, ich glaube, das hast auch du mal gesagt in einem Podcast sogar, dass euch jemand bei einer Blindverkostung Whiskys hingestellt hat und gesagt hat, einer ist ein Lafroy. Und den findest du. Und das ist wirklich, das muss man ihnen zugute halten. Ja.
Das stimmt. Also die haben in der ganzen Rauchgeschichte haben einen unglaublich hohen Wiedererkennungswert. Ja. Okay, was fällt dir spontan zu Ardna Ho ein?
Ardna Ho war in Bau, als ich dort war. Ist ja von der Legende Jim McEwan sozusagen seine Doktorarbeit, seine Pensionsarbeit. Und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig gespannt drauf. Also ich muss unbedingt hin. Damals war die Prämisse am ganzen Lager keinen Computer zu haben und Warm Tubes und so richtig auf alt zu machen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was das wird.
Also ich muss sagen, ich habe für Inside Islay den, hatte mir Ardna Ho den New Make zugeschickt, den sie aktuell produzieren und das ist schon wirklich was ganz, ganz Feines. Also wenn der mal einige Jahre im Fass war, ich glaub, dann da wartet da was ganz Großes.
Ja, also ich habe es nur vermutet. Ich durfte noch nichts probieren natürlich, aber ich werde, sobald Corona vorbei ist, sicher wieder nach Islay fahren. Und das ist mein erster Besuch, den ich mache.
Da führst du eigentlich schon zur nächsten und letzten Frage. Wann ist deine nächste Reise nach Islay?
Also Islay ist nicht geplant. Es war dieses Jahr eigentlich, waren die Highlands dran gewesen mit 10 Destillerien, wo wir schon Termine hatten und also echt, ich, gerade dass ich keine Träne vergossen habe, da waren großartige dabei von Glengoyne, Arkentoschen, Old Pulteney, Wolfburn, Scarpa, Highland Park, Glenmorangie und so weiter und so fort. Das wird auch die nächste Reise werden, sobald sie uns wieder reinlassen nach Schottland. Islay weiß ich noch nicht. Es wird in den nächsten 2 Jahren sicher einen Islay-Aufenthalt geben. Das ist eine Insel, die mich nie mehr loslassen wird und wo ich immer und immer wieder hinfahren werde.
Also ein besseres Schlusswort wäre mir jetzt nicht eingefallen. Hätte ich jetzt nicht skripten können. Bernie, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ja, auch nochmal vielen Dank für die ganzen Videos, die du zu den Destillerien für Inside Islay gemacht hast. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns ja vielleicht wenn sie aufmachen, die nächsten Wochen, Monate vielleicht mal auf einer Messe treffen oder vielleicht sogar mal zusammen nach Islay fahren.
Oh ja, ich habe dir das Versprechen abgerungen, dass Mr. Smith und ich dich besuchen kommen, mal für ein Interview. Dann können wir uns ja wirklich mal weiter Gedanken machen. Das war sicher ein interessanter Vorschlag. Und wenn ich noch ganz am Schluss eine Kleinigkeit sagen darf, also ich habe einen YouTube-Kanal namens Whiskyreisen, den findet ihr auch unter YouTube/Whiskyreisen. Wir sind ganz klein, wir machen nirgends Werbung. Wir sind auch nicht einer dieser Kanäle, wo es Verkostungen gibt und jemand stundenlang vor seinem Whiskyglas redet, sondern wir haben eben diese Bilder dabei und wir freuen uns über jeden, der den Kanal abonniert. Wir haben 5, 6 Videos, die wir im Jahr rausbringen von Reisen. Schenk dir einen Whisky ein und geh mit uns auf die Reise. Das ist so unsere Promisse. Ich würde mich freuen.
Das heißt, das Aufruf direkt nach der Episode gleich auf YouTube gehen und den Kanal abonnieren.
Vor allem anschauen, genau. Deswegen machen wir es ja. Schaut die Videos an, auch die alten, sind immer wieder schöne Sachen dabei. Wir schreiben auch die Musik selber, also es ist alles handgeschnitzt.
Wie ein guter Islay Whisky.
Wie ein guter Islay Whisky, das war das Schlusswort, ja. Philipp.
Okay. Super, Benny, ich danke dir vielmals und wünsche dir eine schöne Zeit.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, es war nett, mit dir zu reden. Danke für deine Zeit.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Bernie Gator vom YouTube-Kanal Whisky Reisen. Bernie gab zahlreiche Einblicke in die Destillerien Islays und berichtete von seinen Filmaufnahmen, die er auf der Insel für unseren Online-Kurs Inside Islay machte. Möchtest du mehr über Inside Islay erfahren und das erste Bonusmaterial kostenfrei downloaden, bevor der Kurs kommende Dezember online geht, kannst du dies unter www.insideislay.de. Bis nächste Woche. Viele Grüße. Philipp.